SRF 3.
Kurse fallen, Zinsen steigen. Italien verunsichert die internationalen Finanzmärkte und wirft die Euro-Exit-Frage wieder auf. Gelder fließen, Transparenz fehlt. Der Ständerat lehnt es ab, kirchliche Stiftungen stärker zu überwachen. Roboter kommen, Menschen gehen. Auch vor dem Journalismus macht das Schreckgespenst Digitalisierung keinen Halt. Info 3, heute mit Karin Britsch. Es ist turbulent an den Kapitalmärkten heute. Die politische Unsicherheit in Italien ist an der Börse spürbar. Die Kurse sacken ab, auf der anderen Seite steigen die Zinsen. Auch der Frankenkurs wird stärker, der Euro schwächer. Die Eurozone erlebt gerade eine Art Déjà-vu. Fragt sich, könnte Italien die Eurozone im Extremfall verlassen? Wirtschaftsredaktorin Charlotte Schackmar.
In der Eurokrise 2011 haben alle davon geredet. Einen Ausstiegsmechanismus wollte man schaffen, um es Euro-Ländern zu ermöglichen, den Währungsraum geordnet zu verlassen. Auch 7 Jahre später ist davon weit und breit nichts zu sehen. Wieso sei klar, sagt Stefan Hartmann, Chefökonom der Bank Pantheon in Zug.
Die Mehrheit der Euro-Länder wollte das eigentlich gar nicht.
Weil eben kein Land den Eindruck habe erwecken wollen, es spiele nur schon mit dem Gedanken eines Austritts. Denn die Finanzmärkte reagieren sensibel. Alleine der Anschein, die Eurozone verlassen zu wollen, lässt die Zinsen für ein Land massiv steigen. Italien leidet jetzt bereits darunter. Ein Austritt eines so großen Landes wie Italien aus dem Euro sei aber sowieso fast unmöglich, sagt Ökonom Hartmann. Denn die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den Euro-Ländern sind heute immens.
Da wird es Riesenverwerfungen geben, da wird es möglicherweise Bankenkrisen geben.
Auch die Europäische Zentralbank EZB kann zurzeit nicht viel tun. Italien hat gegenüber der EZB mehr als 400 Milliarden Euro Verpflichtungen. Würde Italien aus dem Euro austreten, müssten die anderen Euro-Länder einspringen. Italien war eigentlich auf gutem Wege. Die Wirtschaft wächst leicht und Reformen waren in den letzten Jahren aufgegleist worden. Deshalb sagt der Ökonom der Bank Pantheon,
eine gemäßigte Regierung hätte eigentlich problemlos vernünftigen Haushalt verabschieden können und dann wäre es gar nicht zu der Krise gekommen.
Bleibt momentan einzig die Hoffnung, dass die steigenden Zinsen das Land zur Vernunft bringen. Das taten sie schon Ende 2011, als Italien damals vor dem wirtschaftlichen Kollaps stand, übernahm Mario Monti die Regierungsgeschäfte und Premier Silvio Berlusconi musste abtreten.
Die finanziellen Turbulenzen sind auch in Griechenland Thema. Man sei gewappnet, betont die griechische Regierung. Nina Gigax.
Griechenland sei auf Turbulenzen an den Finanzmärkten vorbereitet, sagte der griechische Vize-Regierungschef Yannis Dragasakis im griechischen Parlament. Griechenland verfüge über einen Kapitalpuffer, um seine Finanzierungsbedürfnisse in den nächsten Jahren zu sichern. Seit 2010 erhält Griechenland Hilfe von internationalen Geldgebern. Das dritte und letzte Hilfspaket läuft im August aus. Dann will sich Griechenland wieder eigenständig Kapital am Anleihenmarkt beschaffen. Zu wenig Biss habe das Gleichstellungsgesetz, das der Ständerat heute verabschiedet hat. Diese Kritik äußern die Gewerkschaften Travail Suisse, SGB und Unia. Der Ständerat verlangt nur von großen Unternehmen, dass sie regelmäßig überprüfen, ob Frauen und Männer für die gleiche Arbeit gleich viel verdienen. Das sei zu wenig, kritisiert Regula Bühlmann vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund gegenüber Radio SRF. Zudem bemängelt Bühlmann, dass der Ständerat auf Sanktionen für fehlbare Unternehmen verzichtet. Als nächstes berät der Nationalrat das Geschäft. Die Genfer Bank BCP zieht sich aus Iran zurück, das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Der Rückzug der Schweizer Bank aus dem Iran-Geschäft erfolgt, nachdem die USA das Atomabkommen mit Iran gekündigt und Wirtschaftssanktionen angedroht haben. Bereits in der Vergangenheit wurden mehrere Banken von den US-Behörden gebüßt, weil sie sich nicht an die US-Sanktionen gehalten hatten. Unter anderem auch die Schweizer Grossbank Credit Suisse. Die meisten europäischen Badegewässer sind sauber, das hält die Europäische Umweltagentur fest. 96% der Gewässer würden die Minimalanforderungen an die Wasserqualität erfüllen, heißt es darin. Allerdings weisen die beliebten Ferienländer Spanien, Italien und Frankreich die höchste Zahl an Badeplätzen mit mangelhafter Wasserqualität auf. In der Schweiz ist Baden bedenkenlos möglich. Hier wurden 2/3 der Gewässer als exzellent eingestuft, der Rest als ausreichend. Keines der insgesamt 190 untersuchten Badegewässer hierzulande ist bei der Prüfung durchgefallen. Der Blick an die Börsen mit den Daten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.646 Punkten. Das ist ein Minus von 1,5%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 14,91 gehandelt, der Dollar zu 99,49 Rappen. Das Wetter: am Abend wird es nur lokal nass, morgen scheint zuerst die Sonne, bevor gebietsweise Schauer und Gewitter entstehen. Die Temperatur erreicht 23 bis 26 Grad.
Info 3 Abend.
Es ist eine oft gehörte Kritik. Moscheen in der Schweiz seien nicht transparent genug organisiert und Fragen werden laut. Wer steht dahinter? Wer gibt Geld? Insbesondere im Zusammenhang mit der Finanzierung von Terrorismus oder Geldwäscherei. Das Problem ist aber grundsätzlicher Natur, denn viele überkonfessionelle Stiftungen in der Schweiz sind nicht von staatlichen Behörden beaufsichtigt. Das wollte das Parlament ändern, eigentlich. Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker.
Finanziert der türkische Staat den Bau einer Moschee in Schaffhausen? Über eine Stiftung fließe Geld aus Ankara in die Schweiz, berichtete der Sonntagsblick vor 10 Tagen. Der lokale islamische Verein dementierte. Einblick gibt's jedenfalls kaum. Kirchliche Stiftungen seien intransparent, kritisiert FDP-Nationalrätin Doris Fiala.
Tatsächlich ist es so, dass bei den kirchlichen Stiftungen gegenüber den gemeinnützigen Stiftungen keine Aufsicht besteht, nur eine kircheninterne, wenn überhaupt.
Möglich macht dies das Zivilgesetzbuch. Es nimmt kirchliche Stiftungen von einer Aufsicht durch staatliche Behörden aus. Die Zürcher Nationalrätin fordert daher, dass kirchliche Stiftungen ihre Bücher von Revisionsstellen überprüfen lassen müssen, so wie andere Stiftungen auch. Zu einer entsprechenden Motion von Doris Fiala sagten bereits Bundesrat und Nationalrat ja, doch der Ständerat lehnt sie nun mit nur einer Gegenstimme klar ab. Der Tessiner FDP-Ständerat Fabio Abate erklärt, die kirchlichen Stiftungen hätten in erster Linie gar keinen islamischen Hintergrund, sondern würden hauptsächlich einer christlichen Landeskirche angehören. Da gehe es zum Beispiel um Stiftungen, die als Zweck
den Erhalt von kirchlichen Gebäuden haben, sogar kleine Kapellen. Es geht um Stiftungen, die das Theologiestudium für Studierenden finanzieren und die finanziellen Quellen sind die Kirchensteuern.
Etwa 1'000 bis 2'000 solche kirchlichen Stiftungen gibt es, schätzt das Bundesamt für Justiz. Die überwiegende Mehrheit davon stehe der katholischen Kirche nahe. Ob katholisch oder islamisch, ihr gehe es um Transparenz in allen kirchlichen Stiftungen, entgegnet Doris Fiala. Die Katholikin wünscht sich gerade bei katholischen Stiftungen mehr Einblick. Im Visier hat sie Legate, also Geld, das beispielsweise Todkranke solchen Stiftungen spenden. Ihre Vermutung: bei kirchlichen Stiftungen lande so auch unversteuertes Geld.
Wenn dann tatsächlich man auch erkennen könnte, ob all diese Zuwendungen, diese Legate zuvor versteuert worden sind, dass da dann eine Knacknuss und ein Hindernis entsteht.
Deswegen scheuten manche Kirchen Transparenz, so die FDP-Nationalrätin. Namentlich das Bistum Chur habe ihren Einsatz ungewöhnlich scharf bekämpft. Zu Fialas Vorwürfen konkret äußert sich das Bistum Chur heute auf Anfrage nicht. Es hält aber fest, das Bistum Chur sei für den Entscheid des Ständerats dankbar. Das sei ein Vertrauensbeweis in die Aufsicht der Kirche über die kirchlichen Stiftungen.
Info 3 Abend.
Die Roboter kommen auch im Journalismus. Was in den USA und in anderen Ländern schon praktiziert wird, das wird nun auch in der Schweiz zum Thema. Der Medienkonzern Tamedia startet einen Versuch mit Nachrichten, die ein Computer zusammensetzt. Und auch die Depeschenagentur SDA setzt künftig bei ihren Sportmeldungen auf diese Art der Computerunterstützung. Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Am nächsten Abstimmungssonntag soll es losgehen.
Wir werden anlässlich der eidgenössischen Volksabstimmung über das Geldspielgesetz einen Test mit automatisch generiertem Inhalt im Kanton Bern durchführen, bei der Berner Zeitung.
kündigt der Mediasprecher Christoph Zimmer gegenüber Radio SRF an. Für jede einzelne Gemeinde des Kantons wird automatisch eine Kurzmeldung mit dem Abstimmungsresultat erstellt und auf der Website der Berner Zeitung online publiziert. Texte statt Tabellen, es ist ein erster kleiner Schritt. Und doch erhofft sich Tamedia einiges davon, denn
es gibt auch Studien, die zeigen, dass auch wenn der Inhalt einer Tabelle der gleiche ist wie der, der dann in einem Text enthalten ist, ein Text besser verstanden und mehr geschätzt wird von den Lesern als eine reine Tabellendarstellung.
Auch die schweizerische Depeschenagentur SDA wird vom kommenden Jahr an bei ihrer Sportberichterstattung Computer einsetzen, um die von den Sportverbänden gelieferten Resultate zu erfassen und in Nachrichtenform zu bringen. Man könne so die Redaktion von mühseliger Kleinarbeit entlasten und mögliche Fehlerquellen eliminieren, hofft man bei der SDA. Die anderen Schweizer Medienhäuser sind noch zurückhaltend. Weder beim Blick noch bei der NZZ setzt man auf computergenerierte Nachrichten. Bei der SRG laufen einige Versuche, zum Beispiel mit automatisierten Push-Meldungen im Hinblick auf die Fußball-WM. Das Einsatzgebiet für automatisierte Meldungen sei zurzeit noch eng begrenzt auf Themenbereiche, wo man zuverlässige und gut strukturierte Datenmengen habe, sagte der deutsche Fachjournalist Adrian Lobe kürzlich an einer Tagung des Verbands Schweizer Medien.
Grundsätzlich funktioniert es so, dass ein Algorithmus Textbausteine, sogenannte Templates, aus strukturierten Daten zusammenbastelt und dann Rohdaten in Text transformiert. Und dann im Idealfall muss am Ende ein Redakteur da sitzen, der die Meldung prüft, den nachrichtlichen Gehalt und dann auf den Knopf drückt und diese Nachricht freigibt.
Angesichts des Spardrucks in den Medienhäusern könne computergestützter Journalismus Chance und Risiko zugleich sein, meint Lobe und verweist auf die Erfahrungen der amerikanischen Nachrichtenagentur AP.
Die AP sagt, dass durch Roboterjournalismus 20% der Kapazitäten frei werden kann für Recherche, für Investigativgeschichten. Andererseits kann man natürlich auch sagen, die 20%, die frei werden, daraus machen wir jetzt Rendite. Den Mensch braucht es ja gar nicht mehr, also streiche ich die Stelle.
Doch wenn es darum geht, mehr zu machen aus einer bloßen Kurzmeldung, wird es den Menschen vorerst weiterhin brauchen, um auszuwählen und zu gewichten und um zu beschreiben, warum das Unternehmen X mehr Gewinn gemacht hat, wieso der Handballclub Y verloren hat und welche gesellschaftliche Entwicklung zum Abstimmungsresultat bei der Vorlage Z geführt hat.
Gut informiert in den Feierabend mit Info 3 verantwortlich. Heute zwei reale Journalisten, nämlich Dominik Rolli und Karim Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.